Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute widmen wir uns einem, wie ich finde, ganz schön Winterthema, wenn man sich da einfach mal Gedanken übers Reisen macht und wie und was und wie man das besser gestalten kann, vielleicht auch bequemer gestalten. Es soll heute um das Thema Reisegepäck gehen und da spreche ich mit Boris. Hallo Boris.
Hallo Kerstin.
Seines Zeichens Ausrüstungsredakteur und gefühlt schon ewig Tester und Testredakteur bei Outdoor, kennt sich also auch mit Reisegepäck gut aus. Kleine Werbung in eigener Sache. In Heft 2 2026, das am 5.1. am Kiosk ist, ist auch eine größere Vorstellung beziehungsweise ein Test von Reiserucksäcken. Sitzt also genau auf unserem Thema heute. Kann man sehr gerne reinhören und sich Infos abholen. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Ich erinnere mich, Boris, dass ich in meiner Jugend mit einem höchst unpraktischen Gepäckstück unterwegs war, nämlich so einen riesigen stoffenen Sack, so eine Art Seesack, aber halt nicht von der Army, total unpraktisch mit nur einem Riemen, weil da hat ja so schön alles reingepasst. Ich habe mir furchtbar einen abgeschleppt in Südfrankreich über irgendwelche Strandabschnitte, weil wir dann doch eine andere Unterkunft hatten. Also ich habe zwar alles untergekriegt, aber es war für den Rücken und für alles war es grauenvoll. Was ist denn dein bisher unpraktisches Reisegepäck? Magst du das auch mal kurz erzählen?
Das ist jetzt wenig spektakulär, weil es tatsächlich genau das Gleiche ist, was du auch hattest. Ich hatte mir tatsächlich auch bei Rea, das war so ein Army-Shop, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, auch so ein olivgrünes, gebrauchtes Teil gekauft von der Bundeswehr. Und
Meiner war zivil, nee, aber nicht besser.
So ein Baumwollstoff und ich dachte auch, das ist ja super praktisch, da kriege ich alles rein. Ich habe auch alles reingekriegt, aber ansonsten war es eine Katastrophe. Also das ganze Handling ist eine Katastrophe. Man findet auch nichts mehr, das Ding ist dunkel drin und es hat keine Innentaschen. Also es ist ein Quatsch eigentlich.
Ja, da haben wir lustigerweise die gleichen dummen Erfahrungen gemacht. Naja gut, vielleicht geht es den anderen Leuten auch so und die finden sich dann hier auch wieder in dem, was wir erzählen. Wie geht's denn deiner Meinung nach besser? Also da gibt es ja heute wirklich bessere Lösungen mit tollen Riemen, groß, klein, wasserdicht, für alle Zwecke und auch für Outdoorer natürlich besser geeignet als so ein baumwollender Sack mit nur einem Riemen. Magst du da mal kurz sagen, was es so am Markt Schickes gibt?
Also es gibt ja die sogenannten Reiserucksäcke, Travel Packs in verschiedenen Größen mittlerweile, also von Bordgepäckmaßen, also die kann man dann mit ins Flugzeug nehmen und oben so reinstopfen. Die haben dann meist so 34 Liter, ich glaube maximal 40, bis hin, ja, es gibt auch welche mit 100 Litern. Das Praktische an den Geräten ist einfach, also auch so ein Alleinstellungsmerkmal mehr oder weniger oder das Merkmal, was sie auch zum Reiserucksack dann letztlich auch ausweist, ist halt eine große Öffnung. Also man belädt die nicht nur von oben, sondern man belädt die auch von vorne. Und man hat dann eben, also nicht nur so einen kleinen Frontzugriff, wie ihn auch viele Trekkingrucksäcke haben, sondern dort ist meist die Klappe über die gesamte Rucksackgröße.
Also das heißt, so gefühlt Tasche.
Gefühlt wie eine Tasche, genau, das ist das eine Merkmal. Das andere ist, dass ich eben nicht nur als Rucksack auf dem Rücken tragen kann, das auf jeden Fall auch, aber ich habe auch weitere Möglichkeiten. Ich kann Umhängegurte einklipsen und ihn über der Schulter tragen. Es sind Tragegriffe dran, dann kann ich es, wenn ich zum Beispiel am Bahnhof stehe oder auch am Flughafen, dann kurz mal an die lange Hand nehmen und am langen Arm dann transportieren. Meist gibt es sogar mehrere Griffe, einen oben und einen an der Seite. Das macht das Ganze ja auch schon deutlich praktischer und ich kann das Tragesystem abdecken. Das heißt, ich muss nicht noch mal eine Schutzhülle um den Rucksack rumfriemeln, wie man es ja mit Trekkingrucksäcken manchmal macht, wenn man auf Flugreisen ist, damit sich diese ganzen Bänder nicht irgendwo verfangen und dann wenn im schlimmsten Fall ja auch abreißen können oder der Rucksack dann nicht mitkommt, weil es irgendwie Trouble beim Einchecken gibt oder beim Verladen. Sondern ich kann einfach das Tragesystem mit so einem Flap abdecken. Meist geht das über einen Reißverschluss, der dann unten wie so eine Regenhülle im Bodenfach oder so verschwindet. Das ist natürlich super praktisch, dann bleibt nämlich das Tragesystem auch sauber.
Ja, ich habe schon mal meine Regenhülle dann irgendwie genommen, wenn der Trekking eine hatte. Ich meine, die sind natürlich nicht so stabil, ne? Da muss man sich dann schon wieder Gedanken machen, ob die auf dem Band nicht rumgeschmissen wird oder auf dem Transportwagen. Und dann auch mein Tragesystem ganz arg fest verschnürt, ne? Ging bisher immer gut. Klar, da gibt's ja auch diese Plastiktüten, die man dann drüber ziehen kann über so Gepäckstücke. Ist umweltmäßig natürlich auch wieder super. Also das ist ein bisschen ja, der Nachteil, ne?
Das ist der Nachteil und damit ist es ja oft nicht getan. Also wir haben 12 Rucksäcke dort im Test untersucht und haben dann auch viele, viele unterschiedliche Features festgestellt, die allesamt irgendwo auch sehr praktisch sind. Natürlich geht jedes Ausstattungsdetail dann auch so ein bisschen aufs Gewicht, aber der Fokus liegt jetzt hier auch nicht unbedingt bei Leicht-Trekking, sondern das sind eher Rucksäcke, die ich dann mitnehme, wenn ich nicht nur eine Trekkingtour mache. Also wenn ich weiß, ich fliege, keine Ahnung, nach Abisko beziehungsweise nach Kiruna, nach Nordschweden, und mache dann da den Kungsleden oder Patjelanta oder einen anderen Trek und danach fahre ich dann gleich wieder oder fliege ich gleich wieder nach Hause, dann kann ich natürlich auch einen normalen Trekking-Rucksack nehmen und habe den maximalen Tragekomfort, auch mit sehr hohen Lasten und auch ein relativ geringes Gewicht und kann dann eben für diese Einreise auch auf manche Features vielleicht verzichten. Aber wenn ich, und das machen ja immer mehr Leute auch, vielleicht unterwegs auch nochmal einen Städtetrip einbaue oder sowas oder einen Gabelflug habe und sage, hey, da bleibe ich in der Stadt, bleibe ich irgendwie auch nochmal 1-2 Tage oder mache da nochmal eine Wanderung, dann ist es natürlich sehr praktisch, wenn ich dann den Rucksack sehr leicht bepacken kann durch die große Öffnung. Meistens sind dann noch Bänder da drin, dann kann ich vielleicht auch noch Stadtkleidung mitnehmen, wenn ich dann nicht mit meinen Bollerschuhen und oder Trekkinghose vielleicht abends ins Restaurant gehen möchte, dann kann ich da auch noch ein paar extra Klamotten mit reinpacken und festzurren. Und ich habe noch die Möglichkeit, das haben auch nicht alle Rucksäcke, aber die größeren sehr häufig, einen zweiten kleinen City-Rucksack mitzunehmen. Der wird meistens dann auch mitgeliefert und den kann man sowohl hinten Huckepack tragen, da gibt es ganz raffinierte Lösungen von einigen Marken, also nicht nur einfach ranklipsen, sondern manche haben auch so Taschen oder auch so Art Schienen, auf die man dann diesen kleinen Daypack ranschnallen kann. Dann sitzt da hinten Huckepack drauf. Man kann ihn aber auch vorne vorschnallen, also vor die Brust. Dann habe ich ihn quasi als Gegengewicht zu dem Großen und ich habe vor allem, das finde ich besonders wichtig, ich habe alles Wichtige und alles Wertvolle, die Reisedokumente, mein Geld, Handy, vielleicht auch Powerbank, Kabel und so weiter, die habe ich vorne direkt griffbereit, aber eben auch sicher. Also im Blickfeld.
Ja, man sieht halt, was passiert, ne?
Genau.
Wenn es gerade mal drängelig wird, dann, wenn man was auf dem Rücken hat. Also manche Menschen sind ja so geschickt, das spürt man wirklich nicht, wenn der einer irgendwie einen Reißverschluss aufzupft.
Ja, oder unten einfach mit dem Messer aufschlitzt. Auch da gibt es übrigens auch nette Lösungen. Also gibt es auch eine Marke, die verbaut also schnittfeste Stoffe. Also da ist dann so ein Drahtgeflecht drin. Da klappt das mit dem Aufschneiden auch nicht mehr. Hm. Und zum Thema Diebstahlschutz, das haben alle.
Ich wollte gerade sagen, wie kann man denn sonst sein Gepäck so sichern? Also es gibt ja auch immer wieder so Schlösser mit Stahlseilen, wo man einfach die Reißverschlüsse miteinander verketten kann oder das ganze Ding irgendwie festbinden an was auch immer. Wenn man, was weiß ich, Zug reißt und schläft, dann kann man das da an eine Stange hinbinden. Nützt das alles was so aus deiner Erfahrung? Bringt das was?
Naja, meine Erfahrung ist die, dass mir bisher noch nichts geklaut wurde. Von daher kann ich nicht so richtig Aussage darüber treffen, was vielleicht nicht funktioniert. Aber ich bin da schon auch vorsichtig. Das heißt, am besten ist natürlich, man hat Körperkontakt mit dem Teil. Also auch wenn man mal kurz ein bisschen dösen will, dass man einfach den Rucksack neben sich stellt und den Arm drauf abstützt oder so. Oder sich vielleicht sogar gegenlehnt. Nicht? Dann würde man ja auch gleich merken, wenn da jemand das Teil entfernen würde. Wenn man es sehr sorgfältig machen möchte oder man muss vielleicht doch den Platz verlassen und das Gepäckstück dort lassen, aus welchem Grund auch immer, dann sollte man es natürlich festschließen. Das geht natürlich schon. Da kann man es genau wie mit dem Fahrrad, mit dem Käbelchen machen, mit so zwei Schlaufen dran, kleines Vorhängeschloss. Das würde zum Beispiel, wenn ich irgendwo warten muss im Café oder sonst wo, mein Gepäck mal kurz unbeaufsichtigt lassen muss, vielleicht auch, weil, keine Ahnung, ich irgendwie zur Toilette muss und die ist dann so klein, dass ich mit meinem 100-Liter-Rucksack da einfach nicht reinpasse und dann kann man ja vielleicht irgendwie kurz davor an irgendeinem Pfahl oder Tischbein vielleicht auch irgendwo festzurren. Das geht. Reiserucksäcke haben ganz oft auch sehr stabile Reißverschlüsse, die sich auch sehr schwer aufschneiden lassen. Es gibt auch Versionen, die sind gedoppelt. Also das sind dann zwei Reißverschlüsse hintereinander direkt. Da kann man dann auch nicht so reinstechen und die einfach so aufrippen. Das geht auch nicht. Was sie aber alle haben, das sind kleine Ösen an den Reißverschlussschlitten direkt. Und da kann ich dann so ein kleines Schlüsschen auch durchmachen, sodass man eben den Reißverschluss nicht öffnen kann. man kann
ja, ist besser als an diesem verlängerten Teil, an dem genau. man sonst den Schlitten eben bewegt, sondern wenn das direkt im Schlitten ist, dann ist das auch nochmal eine sichere Nummer, ne?
Das ist eine sichere Nummer. Man sollte nur darauf achten, dass wenn man mit dem Reisegepäck, also mit diesem Gepäckstück dann fliegt, also es aufgibt, dann sollte da ein Schloss angebracht sein, was eben auch vom Flughafenpersonal für die Kontrolle geöffnet werden kann. Das sind sogenannte TFA-taugliche Schlösser. Mhm. Die haben eine bestimmte Codierung, also das sind dann immer so Zahlenschlösser oder so gibt auch so mit so Schlüsselkarten, also mit so Lochkarten, das ist wie so eine Scheckkarte mit so ein paar Löchern drin, kann man dann seitlich so reinschieben und dann springt das Schloss auf. Und das Flughafenpersonal hat eben da auch diese Möglichkeiten, das zu öffnen.
Die sind also genormt sozusagen.
Das ist genormt, genau, richtig, ja.
Ah, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht, ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, okay, wenn sie nicht rankommen, kommen sie nicht ran, da sollen sie halt röntgen, aber klar, im Zweifelsfall ist das Gepäckstück halt nachher kaputt, weil sie vielleicht doch gucken wollten. Ne?
Also, naja, das werden sie wahrscheinlich nicht beschädigen, aber wahrscheinlich kommt es dann nicht mit, sondern du wirst dann vielleicht aufgerufen und musst dann ist mir tatsächlich mal passiert, aber nicht deswegen, sondern wegen anderer Geschichte. Es wird ja meistens sowieso geröntgt, aber wenn Sie dann irgendwas Auffälliges sehen, was Sie vielleicht nicht identifizieren können, dann müssen Sie nachschauen. Und wenn Sie das nicht können, dann wird man im Idealfall ausgerufen. Im schlechtesten Fall fliegt man ohne sein Gepäck los und kann es dann irgendwann wieder abholen. Bei mir war es tatsächlich so, das war kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center, da waren sie ja alle wahnsinnig vorsichtig auf den Flughäfen. Ja, klar, und wir sind auch nach Skandinavien geflogen und ich hatte Trekkingausrüstung natürlich dabei und ich weiß, dass ich auch eine Gaslaterne dabei hatte. Natürlich ohne die Gaskartusche, die darf man ja nicht mitnehmen, ja, aber so diesen kleinen Kopf von dieser Gaslaterne, das ist ja dann wie so ein Metalldorn quasi, nicht? Das ist, an den kommt ja dann auch der Glühstrumpf dran. Ja. Und dieser Lampenkopf, der steckt in einer Titantasse. Und das sah vielleicht auf dem Röntgenbild so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, aus wie eine
Zünder
Granate
oder Gehäuse.
Genau, wie ein Zünder in so einem Gehäuse. Und da wurde ich tatsächlich dann nochmal dann ausgerufen und musste hin und die hätten das Gepäckstück öffnen können, aber das haben sie nicht gemacht. Also vielleicht hatten sie auch einfach Sorge, dass das eine Bombe ist und die dann hochgeht, wenn sie es aufmachen. Also haben sie mich gerufen und ich musste dann schnell zum Gepäckschalter und das aufmachen und erklären, ja, was es halt ist. Und dann waren sie auch zufrieden.
Das an mich dran, als ich vor Jahren auch für Outdoor in Irland unterwegs war mit Fotograf und dem jetzigen Chefredakteur Alex Krapp. Gunnar Hohmann war auch noch dabei, Reiseredakteur und Geschäftsführer bei Outdoor und eben der Fotograf. Und wir haben so beim Einchecken haben wir so unser Gepäck übereinander geworfen. Also meine Bordkarte war da mit dem Gepäckstück des Fotografen verheiratet sozusagen. Und der hatte natürlich einen Haufen technischen Kram mit, wurde ich auch aufgerufen und musste dann erklären und gucken und mit Telefon am Ohr mit dem Fotografen, du, was könnte oben in der Tasche sein? Also ja, kann man nicht vorsichtig genug sein, muss man sich darauf vorbereiten, dass einem sowas passieren kann, auch gerade heutzutage in den etwas unruhigeren Zeiten, in denen wir ja doch leben. A, sichern ist gut, B, so sichern, dass das Flugpersonal oder das Sicherheitspersonal rankommt, erreichbar bleiben, damit man nicht ohne sein Gepäck dann die Reise antreten muss oder den Zorn des ganzen Flughafens auf sich lädt, weil man selber halt ewig braucht beim Sicherheitscheck und das ist auch nicht schön. Ne?
Ja.
Wie funktioniert denn das dann mit diesem schnittfesteren Modell? Ist das nur eins, das jetzt in dem Test ist oder haben dieses Feature gibt, mehrere mit dem schnittfesteren
Material? Das ist die Marke PackSafe. Die haben einige Produkte, die halt noch so ein zusätzliches Stahlgeflecht im Gewebe verarbeitet haben.
Also ein Stahlgeflecht.
Das ist einfach nur ganz normales Stahlgeflecht. Genau, das schlägt natürlich auch aufs Gewicht, aber der Rucksack ist verblüffend leicht dafür. Also das ist, da gibt es verschiedene Größen auch an. Das ist aber immer die Marke PackSafe, die das anbietet. Und wer da also wirklich in Länder fliegt, wo er arge Sorge haben muss, dass so etwas passiert, der sollte sich das überlegen, weil das ist wirklich der beste Schutz gegen Aufschneiden. Weil es gibt ja tatsächlich solche Fälle, dass man im Gewusel am Bahnhof oder sowas, dass von hinten jemand mit dem Teppichmesser rankommt und einfach einmal lang ratzt, dann fällt der ganze Klumpatsch raus und in dem Gewirr, das merkt man natürlich vielleicht, aber wenn dann zwei, drei Leute da sind, manche schnappen sich schon die ersten Teile und rennen weg, da hat man ja keine Chance da irgendwie. Also man sollte da vielleicht auch nicht das Wertvollste reinpacken, sondern das eben dann wieder in den Daypack, den man den schönartig vor der Brust trägt und alles im Blick hat.
Ja, das ist schon mal ein guter Tipp auf alle Fälle. Gibt es denn auch noch andere praktische Sachen? Ich denke mal so an so Duffelbags, aber das ist dann ja wirklich nur was fürs Reisen oder für Wassertouren, ne, wo man das Gepäck nicht tragen muss.
Naja, die Grenze zu Duffelbags ist bei diesen Travelpacks oder bei den Reiserucksäcken fließend. Mhm. Es gibt solche, die sich dann doch mehr an den Trekkingrucksack anlehnen, wo man halt sagt, okay, das ist fast ein Trekkingrucksack, der hat nur so ein paar Reisefeatures, und es gibt dann eben solche, die dann schon fast ein Duffelbag ähnlicher sind und die dann auch weniger Energie und weniger, das Tragesystem etwas weniger aufwendig gestalten, sagen wir mal so. Da muss man dann einfach auch überlegen, und das stellen wir in dem Test auch ganz gut dar, so mit Einsatzbereichsbalken, wofür eignet sich denn dieser Rucksack eher? Mehr fürs Trekken, mehr fürs Reisen, nur fürs Trekken, nur fürs Reisen? Wo liegt er denn da in dem Bereich ungefähr?
Aber es ist ja ein ganz spannendes Feld, wenn man weiß, man hat eine Kombi aus Kultur und Wanderreise vor sich, dann ist sowas mit einem extra Rucksäckle, den man dann vielleicht gerade für die Stadt nehmen kann oder so, ja wirklich praktisch mit einer festen Unterkunft. Wenn man wirklich eher trekken geht, dann wird man wahrscheinlich über die Bordgepäckgröße rausgehen. Ich glaube, mindestens ein Rucksack, der sah für mich eigentlich schon nach einem Trekking-Rucksack aus, den ihr da im Test habt. Das ist dann wahrscheinlich eher das, wenn man dann doch mal ein paar Tage am Stück mit Übernachtung wirklich zu Fuß unterwegs ist, und da wird das Tragesystem dann einfach auch einen Tacken besser sein. Ne?
Ja, also da sind sehr viele dabei, die sich wirklich fantastisch tragen, und also ich würde mal sagen, dass ein Trekkingrucksack vor 20, 25 Jahren sich nicht besser getragen hat als manche Reiserucksäcke heute.
Also gar kein fauler Kompromiss, sondern
Möglichkeit. Natürlich ist es immer ein gewisser Kompromiss, auch was das Gewicht angeht, weil da sehr viel Ausstattung dabei ist. Aber ich finde, das sind deutlich bessere Modelle dabei, als es noch vor 10 Jahren welche gab. Und es ist wirklich eine Überlegung wert, wenn man sich einen Rucksack kaufen möchte, vielleicht auch einen mittelgroßen, also gar nicht so für die große Trekkingtour in Neuseeland oder Skandinavien, sondern man macht vielleicht eine Hüttentour in den Alpen. Da hat man ja auch, man kommt jeden Abend auf der Hütte an und packt sein Zeug aus und ein und ist dann vielleicht auch froh, wenn man da nicht im dunklen Loch rumwühlen muss, sondern einfach eine große Klappe hat und alles an seinem Platz ist. Man hat dann vielleicht noch ein Daypack, mit dem ich abends dann, wenn ich dann, meistens ist man ja mit viel Zeitpuffer an seinem Unterkunftsort, also sprich an der Hütte, um 15 Uhr, sage ich mal, und dann hat man ja noch Zeit und kann man zum Beispiel noch einen kleinen Gipfel, der da in der Nähe ist, besteigen. Und das kann man dann wunderbar mit dem kleinen Zusatz-Daypack machen. Dann nimmt man noch das Wichtigste mal mit.
Wärmes Jäckchen rein und was
zu trinken. Ja, Trinkflasche, Erste-Hilfe-Set. Ja, richtig, also quasi so ein Gipfelstürmer-Rucksack. Also auch da, oder wenn man von Pension zu Pension wandert, gibt es ja also, die Dinger sind recht vielseitig anwendbar und wie ich finde, wirklich sehr, sehr praktisch. Ich nehme ihn tatsächlich auch zum Klettern mit. Also wenn ich im Mittelgebirge zum Klettern gehe, oder sind ja die Wege zum Fels manchmal auch durch, geht man ja schon auch mal eine halbe Stunde hin oder so. Und man hat ja viel Zeug dabei. Also gerade wenn man Routen selbst absichert, hat man ja noch die ganzen Karabiner und das Seil wiegt ja allein schon 3-4 Kilo, nicht? Und Gurte und dann noch und die Helm, Verpflegung und Helm, genau. Das ist da alles ja dann mit dabei. Also es wiegt schon teilweise 15, 16 Kilo. Und dann finde ich das wahnsinnig praktisch, damit zum Fels zu gehen, das Ding aufzuklappen, und dann habe ich dann wirklich die Ausrüstung, die ich brauche, vor mir. Vor allen Dingen das Seil ist ja so ein Riesenpack. Das sind ja meistens heute 70, 80 Meter Seile. Die sind dann sehr groß. Die von oben in den Rucksack reinzustopfen, ist eben ein ganz schönes Gewürge. Und da ist so eine große Öffnung eigentlich ganz praktisch. Mhm. Die kann man dann vielleicht sogar auch gleich als Ablageort, also sozusagen als Seilsack nehmen, damit das Seil nicht schmutzig wird. Und da kann man direkt aus dem Rucksack raus sichern. Das geht zum Beispiel auch
nicht doof.
Es gibt schon viele Anwendungsmöglichkeiten, wenn man mal näher nachdenkt für die Geräte. Und,
es lohnt Spaß, sich da mal drüber nachzudenken.
Voll, ja, absolut. Und auch mal diese ganzen Features zu erkunden. Das sind wirklich witzige Sachen dabei. Also auch so Innenfächer und Netztäschchen und Ausgänge für Kopfhöreranschluss, wobei man ja heute fast immer einen Bluetooth-Kopfhörer mittlerweile hat, gell? Oder auch zum Laden, zum Laden von irgendwelchen Geräten, Powerbank und Co. Also lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen, durchaus.
Was gibt es denn sonst noch so für kleine Helfer, die man vielleicht zusätzlich benutzen kann, um das Gepäck noch cleverer zu nutzen? Also diese Reiserucksäcke haben ja schon viele Features, aber gibt es da noch Sachen, wo du sagst, Mensch, wenn du das und das noch benutzt, dann ist es noch praktischer?
Also was sehr praktisch sind diese Packtaschen, Packet-Folder werden die oft genannt, oder Pack-Cubes werden es genannt auch. Das sind ultraleichte, meist halbdurchsichtige Taschen, quadratisch oder rechteckig zumindest, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Farben noch, oft wie gesagt mit so einem dünnen Netz versehen, sodass man auch von außen sieht, was drin ist. Mhm. Und da kann man dann seine Ersatzwäsche zum Beispiel drin ordnen. Da kann man halt, was ich, Unterwäsche, Socken in das eine und dann hat man noch eins für die Zeltsachen vielleicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt meine Zelthose, wenn nicht jeder möchte ja abends mit der verdreckten Trekkinghose dann ins Zelt gehen oder in den Schlafsack steigen, sondern hat man nochmal seine Zeltsachen dabei in einer Tasche. Dann hat man da einfach ein bisschen mehr Ordnung und kann, gerade wenn man irgendwo bei schlechtem Wetter ankommt, das Zelt aufbaut, muss man nicht lange rumsuchen, da weiß man genau, die grüne, die gelbe Tasche, die fliegt gleich ins Zelt, da sind die Sachen drin, die ich im Zelt brauche. Vielleicht auch so kleine Taschen für Elektroniker und Zubehör, Buch, was man halt so hat. Also ich finde das praktisch, man kann das dann ordnen und die Dinger wiegen halt echt nicht viel, die wiegen halt irgendwie je nach Größe, die gibt's da von 1 Liter Größe bis ja, nach oben ist eigentlich keine Grenze gesetzt, also meistens so 20, 30 Liter und wiegen dann vielleicht so 15 Gramm, mal das bringen, also das kann man vernachlässigen.
Also ich stehe ja noch auf diese kleinen wasserdichten zu rollenden Säckchen, ne, die es gibt, die auch aus dünnerem Material sind als jetzt diese großen Rollsäcke. Ja, ich bin so ein bisschen Schisser mit Wassereinbruch. Ich traue immer der Außenhülle von irgendwelchen Gepäckstücken nicht und denke, bevor ich nachher nur noch nasse Unterhosen habe oder auch einen nassen Schlafsack. Also ich sichere das gerne noch in diesen Extrasäcken, die sind ja auch sehr dünn, manche sogar auch mit Ventil, dass man es auch ein bisschen komprimieren kann. Das fand ich immer gut, auch für mich einfach als doppelten Boden, dass ich denke, wenn es die Regenhülle nicht taugt oder ich leg das Gepäckstück doch mal doof ab oder es regnet wirklich 4 Tage am Stück durch, ich kann ein paar Sachen wirklich, wirklich trocken halten, ne? Und dann bin ich auf der sicheren Seite.
Voll, finde ich auch. Also in Regengebieten mache ich das auch. Da gibt es tolle Packsäcke, gerade die mit Ventil, die lassen sich schön klein zusammenstopfen und da das ist auch das Einzige, was dann wirklich auch vor Nässe schützt, so eine Regenhülle. Ja, eine Regenhülle ist nett und die hält auch mal ein bisschen was ab, aber wenn es richtig lange regnet, stundenlang und stark es regnet, das kommt dann natürlich rein, nicht? Ja. Dann brauche ich einen wasserdichten, also wenigstens die wichtigen Sachen, Ersatzwäsche und Schlafsack, sollte man auf jeden Fall da reinpacken.
Und es hat den Vorteil, wenn man einen sehr voluminösen Schlafsack hat, na, dann kriegt man den nämlich auch ein bisschen kleiner verpackt durch diesen Kompressionssack. Ne? Also wenn das eins mit Ventil ist, finde ich auch ganz praktisch, weil manchmal, wenn man wirklich so ein riesiges, fluffiges Daunending hat, weil man doch in kälteren Regionen unterwegs ist, auch das kriegst du nicht gescheit irgendwo reingestopft. Mit dem Ding kannst du es richtig schön klein kriegen und dann hat man wieder ein bisschen mehr Platz im Gepäck. Ja. Wie gehe ich denn mit Sportgepäck um? Wenn ich jetzt Ski, vielleicht sogar ein Surfbrett, je nachdem, was ich vorhabe, Fahrrad oder auch eine Pulka von Wintertouren. Wir hatten es jetzt erst vor kurzem über Touren in Skandinavien. Wenn ich also meine eigene Pulka mitnehmen will, gibt es da auch spezielle Gepäckstücke für? Oder ist das von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft auch verschieden oder von Zuganbieter zu Zuganbieter?
Ja, generell gilt ja schon, dass man das gilt auch schon für Rucksäcke, dass man das am Sportgepäckschalter aufgeben muss an den Flughäfen. Mhm. Ja, und das gilt natürlich für sowas wie eine Pulka erst recht. Und da gibt es natürlich keine Taschen für Pulkas. Gibt es, soweit ich weiß, gibt es nicht. Auch nicht für Surfbretter. Oder ich bin kein Surfer, das weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus. Und bei Fahrrädern ist es natürlich schon so. Ich bin schon öfter mit Fahrrädern verreist. Im Zug ist es schwierig. Also weiß jeder, der in Deutschland das schon mal versucht hat. Also im Nahverkehr ist es kein Problem. Im ICE muss man einen der wirklich seltenen, raren Plätze vorher buchen und ergattern. Mhm. Und dann ist es ja in Ordnung. Da kann man da sein Rad reinhängen. Würde ich auch immer ein kleines Schloss mitnehmen, weil meist sitzt man zwar in der Nähe, aber nicht immer. Wenn man eben diesen Platz nicht kriegt, gibt es nur die Möglichkeit, eigentlich ein Faltrad zu nehmen oder, das habe ich auch mal gemacht, eine Tasche zu kaufen, in die man dann sein Fahrrad so halb zerlegt. Also einfach meistens werden dann die Räder rausgenommen und die Pedalen abgeschraubt, dann ist es ein bisschen flacher von der Silhouette und dann habe ich eine sehr große Tasche und die kann ich allerdings mit an Platz nehmen oder da bei diesem Gepäckaufbewahrungspointer in den Arteilen dann auch verstauen. Das kostet dann auch nichts extra. Also diese Möglichkeit hat man dann schon, aber ansonsten ja, wie gesagt, braucht man in der Bahn auf jeden Fall so einen reservierten Platz. Beim Flugzeug muss man es meistens mittlerweile anmelden, kostet Aufpreis. Der wird auch immer höher. Ich glaube, da wird dann so ein bisschen das kompensiert, dass man auf die Ticketpreise natürlich sehr achtet und da versucht, günstige Angebote zu machen. Aber die Aufpreisliste ist dann ja meist sehr lang. Das fängt ja schon mit Übergepäck an, überhaupt mit aufzugebendem Gepäck. Da zahlt man ja mittlerweile auch schon für. Und beim Sportgepäck wird es dann nochmal richtig viel und erst recht, wenn es dann auch noch ein Fahrrad ist. Meine Erfahrung ist, so eine Tasche zu nehmen, so eine Schutztasche zu nehmen fürs Fahrrad. Also da hatte ich einmal ein völlig beschädigtes Fahrrad wiederbekommen. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle relativ gering.
Weil man nicht sieht, was drin ist, dann kann man es in der Gegend rumwerfen.
Ne? Da wird es halt rumgeworfen. Mhm. Und einmal habe ich es einfach ganz profan so gemacht. Ich habe das Fahrrad einfach vorschriftsmäßig präpariert. Das heißt, die Pedale nach innen geschraubt, den Lenker quergestellt. Das reicht ja dann oft schon. Und dann einfach mit ein bisschen Kabelbinder den Lenker fixiert, den Sattel runtergestellt. Mhm. Sowas muss man natürlich auch noch machen. Das erklärt aber, glaube ich, so fast jede Fluggesellschaft, wie sie es gerne hätte. Und dann noch mit so ein bisschen Pappe an den Seiten, so gegen Kratzer geschützt. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Das war super. Und man hat auch nicht den Stress nachher dort, wo man halt dann landet, dann irgendwo diese Tasche dann irgendwo aufzubewahren. Die möchte man ja nicht mitnehmen. Es gibt natürlich auch Koffer. Für teure Rennräder gibt es natürlich Hartschalenkoffer, die kosten aber ein Vermögen. Und da muss, also das geht ja eigentlich nur, wenn man dann nachher ins Hotel geht, nicht? Weil die kann man ja nirgendwo lassen. Aber wenn man da so ein bisschen Pappe hat und ein bisschen Polsterfolie oder sowas, also ich habe es damals so gemacht, das war ein Flug nach Teneriffa, wir haben die Kanaren mit dem Rad erkundet und dann haben wir einfach das Zeug genommen und dann Arm geklemmt. Das war, also ja, wir sahen, glaube ich, aus wie die Obdachlosen, die da mit ihren Riesenpappen und Gedöns dann irgendwie vom Flughafen gewankt sind, mit dem Fahrrad schiebend und haben das dann einfach hinter dem nächsten Kaktus vergraben oder beziehungsweise versteckt und auf der Rückfahrt konnten wir es dann da wiederholen. Das war dann schon sehr praktisch.
Auch keine schlechte Idee.
Und wenn das da wegkommt, ist es ja nicht schlimm. Das ist nur Pappe und irgendwie so ein bisschen Klebeband und Polsterfolie, ja. Und aber jetzt, wer nimmt sowas mit, oder?
Ja, das klingt ganz gut. Weißt du zufällig, wie man, wenn man hier sein E-Bike mitschleppen möchte, wie man das mit dem Akku handhabt? Muss man den, bist du jetzt wahrscheinlich nicht super vorbereitet auf die Frage, aber vielleicht weißt du es trotzdem.
Ich weiß es, glaube ich, trotzdem. Ja, ich weiß es trotzdem. Einen Akku darf man nicht mitnehmen. Das geht nicht.
Ja, aber wie transportiert man das dann? Gar nicht.
Nee, im Flugzeug nicht.
Ah, okay.
Also du kannst.
Ich dachte mal, vielleicht eine Chance, den Bordgepäck, extra Case irgendwie einzuchecken.
Meines Wissens nach geht das nicht. Vielleicht gibt es einige Gesellschaften, die das mittlerweile erlauben. Also da bin ich jetzt nicht, wie gesagt, darauf vorbereitet. Aber das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass man mit dem E-Bike tatsächlich keine Flugreise machen kann. Okay. Es gibt auch zum Teil schon Probleme bei Leuten mit Handicap, die im Rollstuhl sitzen und die haben elektrische Rollstühle. Diese Batterien dürfen nämlich auch nicht mit. Also da gibt es auch schon Probleme. Da kann man das vielleicht irgendwie vorschicken mit der Post und dann, also das ist ziemlich umständlich.
Mit dem E-Bike eins leihen vor Ort, ne?
Ja, also wenn man mit dem E-Bike. Ja. Man kann ja auch mal ohne E-Bike, also ohne E-Antrieb. Das geht ja auch. Also,
geht auch. Ist möglich. Ist auch heutzutage noch
ging
möglich.
Ging ja früher auch.
Dann sollte das jetzt auch noch gut funktionieren. Jetzt haben wir eigentlich schon das weite Feld des Reisegepäcks und wie man was einpackt, ganz gut abgegrast. Jetzt würde ich von dir nochmal zum Ausstieg was Persönliches hören. Denn nicht ohne mein. Also was ist dein Lieblingsgepäckstück, das du immer mitnimmst und warum?
Du meinst, es ist ein Gepäckstück, eine Hülle sozusagen, ein Transportgefäß.
Eine Hülle oder ein Taschi oder ein Kabelwickler, mit dem du dein Elektroequipment besonders klein kriegst. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Gepäckstück, da verpacke ich was. Das muss immer mit, sonst ist es für mich kein Urlaub gewesen.
Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich kann, glaube ich, auch Urlaub ohne Gedöns machen. Aber was ich tatsächlich fast immer mitnehme seit geraumer Zeit, das ist so eine ganz leichte, kleine Hüfttasche, die man auch so quer vor der Brust tragen kann, in die man dann, also meine, ich hab zwei, eine etwas größere, da kriege ich dann auch mal irgendwie noch, keine Ahnung, eine Mütze rein, sage ich mal, neben dem Portemonnaie und dem Handy, aber viel mehr dann auch nicht. Und eine sehr kleine, leichte, da passt dann wirklich nur die Lesebrille, das Handy rein und vielleicht noch ein flaches Reiseportemonnaie. Und das finde ich halt super praktisch. Das nehme ich auch auf Hüttentouren mit, weil das, wenn man dann auf der Hütte sein Gepäck dann zentral irgendwo in diese Aufbewahrungsgefäße dann da verstaut, hat man ja das ja nicht mehr im Blick und gerade sowas, gerade in der Schweiz, dann auf vielen Hütten zahlt man ja noch mit Bargeld. das habe ich dann schon irgendwie gerne bei mir. Ich lasse dann ungern irgendwie 500 Franken da irgendwo im Flur rumliegen. Und das kann ich dann alles in diese kleine Umhängetasche. Da gibt es tolle Sachen. Also meine ist jetzt von Patagonia, aber da gibt es auch ganz andere, also Tatonka und so. Da gibt es sehr viele Marken, die sowas haben, die sehr leicht und klein sind. Und ich glaube, meine wiegt irgendwie 50 Gramm oder so. Das ist wirklich fast nichts. Und das kann man wirklich gut mitnehmen. Und ja, auch wenn man in der Stadt unterwegs ist oder sowas. Das fällt nicht auf, es sieht nicht doof aus. Man kann sich einfach um die Hüfte binden, über die Schulter hängen oder man hat auf jeden Fall so seine Essentials dabei. Mhm. Je nach Größe kann man ja auch
ein bisschen Powerbank so wie reinpacken. Wie der klassische Brustbeutel, den man als Kind da mitgekriegt hatte, ne?
Ja, ja,
also
genau.
Bloß in schicker und für Erwachsene. Mhm, ja, aber genau, ist ja eigentlich genau der gleiche Sinn. Ne? Taschentuch, Haustürschlüssel und 5 Mark. Ne? Ja. So fürs Kind, was man das einfach sicher dabei hat, damit das Gör wieder sicher nach Hause kommt.
Heim nach Hause kommt. Und Adressaufkleber.
Und ein Adressaufkleber, ja. Na gut, heute hat man Handy und eine Karte, aber ist ja im Prinzip das Gleiche. Man bewegt sich einfach sicher, hat das Wichtigste bei sich, kann das locker überall hin mitnehmen, ja.
Ja, und natürlich kleine Powerbank und Kabel würde ich jetzt heute auch immer mitnehmen. Mhm. Gerade wenn man nicht das neueste Handy hat und der Akku da schon schwächelt, ist das keine doofe Idee. Dann hat man so ein kleines Backup. Und was, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp ist, das hat jetzt nicht wirklich was mit Gepäck zu tun, aber auch mit dem Reisen, wenn man die wichtigsten Dinge, Dokumente, also zum Beispiel seinen Personalausweis oder Führerschein, einfach mal einscannt und auch in die Cloud lädt. Also falls da was verloren geht, kann man sich eventuell so immer noch aushelfen und ausweisen zum Beispiel. Mhm. Einfach in die Cloud laden, dann kann ich es eben auch wieder runterladen und wo immer ich auch bin und auch wenn mir das Portemonnaie gestohlen wurde oder sowas.
Ich habe sowas schon gemacht, mir selber eine Mail geschickt und es da angehängt, weil ich es nicht an die Cloud machen wollte, weil an meine Mails komme ich dann auch ran. Dann ist das ähnlich wie also das Mail-Postfach quasi als Cloud genutzt, um so Dokumente einfach vorrätig zu haben, falls doch mal was fehlt, weil ja, Passwort für die Mail, das kann man schaffen, das im Kopf zu haben, wenn dann alles gut
sollte. Ja.
Ja, aber dann würde ich sagen, kann man jetzt sich auf die nächsten Reisen freuen, die vielleicht jetzt gerade noch in der Jahreszeit planen, den nächsten Sommerurlaub, den nächsten Trekkingurlaub und einfach auch mal drüber nachdenken, dass so ein Reiserucksack vielleicht die praktischere Lösung ist, wenn man nicht komplett beinhart 14 Tage quer durchs Fjell wandern geht, weil man dann einfach ein bisschen geschmeidiger unterwegs ist. Vielen Dank, Boris, für das ausführliche und sehr lockere Gespräch über dieses doch ein bisschen ernstere Thema.
Ja, war mir eine Freude.
Und ihr könnt alles über die neuen Reiserucksackmodelle, die im Test stattfinden, könnt ihr in Heft 226 einfach nochmal nachlesen. Ist ab 5.1. am Kiosk. Lohnt sich da mal reinzugucken, weil die haben echt viele Features, wie der Boris schon gesagt hat. Und da hat man einfach eine super Übersicht, was jetzt gerade so in dem Reisegepäcksektor geht. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr wollt keine Episode mehr verpassen, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Darüber hinaus findet ihr Outdoor natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk, eben Heft 226 am 5.1. mit dem großen Test der Reiserucksäcke drin. Oder holt euch das Outdoor-Heft per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram halten wir euch auf dem Laufenden, was das Outdoor-Leben bunt, lebens- und reisenswert macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.